Löcher in den Händen, Infektion, Fieber und dann Dehydrierung und daraufhin der Kopf ist leer, man ist einfach irgendwie so ein bisschen glückselig, irgendwie nichts belastet. Alter, habe ich gedacht, eigentlich muss man öfters betrunken sein. Ne?
Ja.
Tja, ne? Ja. Ach, was ist das alles schön.
Und es ist offenbar nicht so laut, dass du sterben musst.
Ja. Kein Blut aus den Ohren.
Herzlichen Glückwunsch zur 104. Episode des Florian Primel Podcasts. It's been a while mit Lars Holscher.
Und Florian Primel, hallihallo.
Ich habe gerade nachgeguckt, wir haben im letzten Monat gesendet, also wir haben es jetzt gerade geschafft, dass wir nicht 2 Monate dazwischen haben.
Ach, Gott
also
sei
nicht
Dank.
2 Monatswechsel.
Moment, die Sendung ist noch nicht veröffentlicht.
Oh nein! Und jetzt muss ich mich auch ein bisschen ranhalten, es ist der 27.
Oh.
Schade, schade. Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen länglich off the record gesprochen, aber haben uns dann gedacht, wir drücken jetzt einfach mal den Knopf. Es gibt nichts, was noch besprochen werden muss, was unsere beiden geliebten Zuhörer nicht wissen dürfen. Und in diesem Sinne starten wir jetzt einfach eine Sendung, bei der wir noch nicht so genau wissen, was wir machen sollen. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass wir diese Sendung im Großen und Ganzen eigentlich als einen sehr, sehr langen Teaser für die nächste Sendung benutzen wollen. Oder vielleicht, wenn wir gut sind, für die übernächste. Denn in ungefähr 2 Wochen werden wir mal wieder ein Beerly Recap machen. Und zumindest in meinem Kopf wird es das epischste Beerly Recap ever, ever. Denn
es ist auch da irgendwie deine Geburtstagsfeier, ne?
Stimmt, das war mir gerade gar nicht gegenwärtig, als ich das so empowered angekündigt habe. Aber das Besondere an der Situation wird sein, dass meine Frau und meine kleine Tochter das allererste Mal woanders, nämlich bei Oma, schlafen werden zusammen. Und ich folglich hier einen Abend alleine haben werde.
Papa Marie, die saufen kann.
Richtig, und Papa sich den Lasi hergeholt hat, den Onkel Lars, um sich mal richtig einen Kopf zu löten. Und so episch sich das gerade in meinem Kopf schon ausmalt, wir machen dann wieder die Recap, wo wir richtig Gas geben und so, wird es natürlich darauf hinauslaufen, dass ich in der ersten Stunde dieser Sendung 6 Biere trinke, Lars ungefähr 4. Und diese 6 Biere aber aufgrund der Tatsache, dass ich ein junger Vater bin, wie ungefähr 12 wirken werden und ich dann mitten in der Sendung einfach einschlafe, Lars legt deine Decke über mich drüber, macht die Abmoderation und das war's.
Das war aber auch schon so, als du noch nicht Vater warst.
Nee, da ist das nach 6 Bieren noch nicht passiert. Dann ist das tatsächlich erst nach 12 Bieren passiert.
Aber
es ist passiert.
Aber die Sache mit der Decke hörte sich durchaus bekannt an.
Ja, also du musst mich dann, glaube ich, ein bisschen bremsen, damit das irgendwie eine vernünftige Sendung wird.
Da habe ich schon Bock drauf. Also das.
Ja.
Ja, das ist ja. Habe ich auch eben schon mit deiner Frau in der Küche drüber gesprochen, als du da eure Tochter gebadet hast,
ja.
Haben wir darüber gesprochen, dass Saufen ist ein bisschen so wie Meditieren. Hab ich letztens schon auch zu meiner Freundin gesagt, als ich meditiert habe, bin ich dann nämlich auch so vollkommen gedankenlos irgendwie aus dieser Meditation rausgegangen. Mann, das ist irgendwie wie nach dem Saufen. So, der Kopf ist leer, man ist einfach irgendwie so ein bisschen glückselig, irgendwie nichts belastet. Da habe ich gedacht, eigentlich muss man öfters betrunken sein. Und da haben wir auch drüber gesprochen, wie schön das eigentlich früher, das heißt früher, aber es ist ja schon früher.
Mhm. Es ist zumindest eine Art von früher, die mindestens 8 Monate zurückliegt.
Das früher, das ich meine, liegt noch weiter zurück. Mhm. Nämlich als wir, da habt ihr noch irgendwo anders in deinem Haus, schon 3 Umzüge liegen da schon zwischen. Als wir dann alle 2-3 Wochen irgendwie zusammen irgendwo bei Freunden zu Hause getrunken haben und dann bis mitten in der Nacht irgendwie gegenseitig YouTube-Videos gezeigt haben und einfach irgendwie so ganz, ganz unbeschwert gewesen ist. Und das war irgendwie eine ganz schöne Zeit. Und da bin ich irgendwie jetzt zurückgeführt worden dadurch, dass ich habe mir neue kabellose Kopfhörer gekauft.
Ja.
Und bin da wiederum dann dazu gekommen, mir alte Musik anzuhören, weil ich jetzt am laufenden Band Musik höre. Und das hat mich in so eine Gefühlswelt zurückversetzt, die ich irgendwie schon lange nicht mehr hatte. Und dann auch total Sehnsucht hatte, auch als wir uns letzte Woche gesehen haben, hatte ich ja auch gesagt, ich habe total Bock, wieder besoffen irgendwo rumzuliegen und Morrissey zu hören.
Mhm.
Und ich bin aus diesem Gefühlsmodus noch nicht wieder raus. Ich habe megamäßig schon Bock auf deine, in Anführungszeichen, Geburtstagsfeiern, auf den Podcast einfach wieder ein bisschen sorgenlos zu sein und Bier zu trinken. Das wird wahnsinnig schön. Ich bin heiß.
Das ist schön. Also ich freue mich wirklich. Ich habe dir das ja so ein bisschen übergeholfen, dieses Event. Beziehungsweise Natascha hat es dir übergeholfen, indem sie gesagt hat, dass ich dich da dringend und voll brauchen würde zu diesem Zeitpunkt. Und das ist sehr schön, dass du das nicht nur so als Verantwortung und ach ja, scheiße, der ist halt ein Kumpel von mir, muss ich jetzt machen, wahrnimmst, sondern dass du tatsächlich auch Bock drauf hast. Das freut mich enorm. Das befreit mich so ein bisschen von der Last, das Gefühl zu haben, dich jetzt irgendwie hier zum Saufen und einen Abend hier versacken verleitet zu haben.
Nee, das war tatsächlich genau das Richtige, was ich so gefühlsmäßig jetzt auch gebraucht habe.
Geil. Also in 2 Wochen werden wir eine epische, vermutlich nach 1 bis 2 Stunden ziemlich fahrige Sendung fabrizieren. Aber ich glaube, das wird ganz toll. Und ich habe auch schon einen bunten Blumenstrauß an Themen, über die wir dann sprechen wollen, was ein bisschen blöd ist, weil ich natürlich schon Lust habe, auch jetzt darüber zu sprechen. Mhm. Aber wie gesagt, diese Sendung wird ein langer Teaser. Unter anderem werden wir natürlich über die zahlreichen politischen Entwicklungen der letzten Monate sprechen, darüber, warum wir im April schon eine Dürre in Deutschland hatten und warum ich aufgrund dieser und aber auch anderer persönlicher Gründe zum Ökofaschisten gerade werde. Und warum das sich überhaupt gar nicht eigentlich mit Lars Lebensstil gerade gut kombiniert, denn der scheint im Moment ein bisschen die Kontrolle über seinen Konsum verloren zu haben. Aber darüber können wir ja jetzt nicht reden, wegen der Teaserigkeit, you know?
Ich verstehe. Aber wo du dein Ökofaschismus erwähnt hast, begibt sich ja bei uns im
Lars hat gerade Socken von mir an, aber das hat damit nichts zu tun.
Das ist eine Geschichte, die ich gleich gerne auch noch erzählen kann. Mhm. Ihr seid ja gerade so ein bisschen auf so einem Ökotrip und meine Natascha hat sich ja zeitgleich auch irgendwie auf so einen Ökotrip eingefahren, den ich ja absolut nicht ablehne. Ich finde das alles toll und das macht auch Spaß. Und jetzt war ja vor kurzem Ostern. Mhm. Ich weiß nicht, ob deine Natascha dir gezeigt hat, was wir von meiner Mutter bekommen haben.
Ja, ja, ja.
Erzähl es. Total abgefahren. Als hätte meine Mutter Gedanken gelesen, hat sie uns so ein Buch geschenkt von irgendwie die Selbstmachtdrogerie, sag ich mal so in Anführungszeichen, wie man Waschmittel, Reinigungsmittel, alle möglichen Haushaltsdrogeriegegenstände selbst machen kann. Und das war so abgefahren, weil wir da nie drüber gesprochen haben, dass das irgendwie was ist, was uns jetzt besonders interessiert oder sowas. Aber meine Mutter, glaube ich, einfach das richtige Gefühl hatte, dass das jetzt irgendwie gerade der Zeitpunkt ist dafür. Das war wirklich ein Treffer ins Pechschwarze. Also total cool. Jetzt haben wir auch zu Hause diverse selbstgemachte Reiniger und Waschmittel und probieren das jetzt alles aus.
Sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, da sprechen wir in aller Ausführlichkeit in der nächsten Sendung nochmal drüber. Wobei ich jetzt gerade, wo ich dir so zugehört habe, mich in die Position eines unserer beiden Hörer versetzt habe und überlegt habe, ob das nicht vielleicht eher abschreckend ist.
Es wird nicht nur Haushaltsgequatsche werden in der nächsten Sendung.
Nicht nur, aber ganz viel.
Hauptsächlich biergeschwängerte Stammtischgerede.
Ja, so wird es sein. Denn dann gibt es
der
ja.
Der Stammtisch für zu Hause.
Ah. Denn dann wird es ja auch schon den Valomaten geben. Vielleicht können wir da ja zumindest die ein oder andere Frage einweben. Oder wir machen
den sollten
Woche.
Wir vorher machen.
Okay, gut. Also.
Das kann der Podcast sonst nicht leisten.
Sofern wir jetzt hier nicht nur auch schon leicht biergeschwängert Blödsinn labern und uns tatsächlich mal an unseren Plan halten, wird es also in der nächsten Sendung den Valomat zur Europawahl geben.
So ist es.
Und in der übernächsten Sendung werden wir eigentlich nur vor uns hinlallen und Politiker beleidigen. Es wird ganz, ganz toll.
Schön.
Aber für heute haben wir uns was anderes vorgenommen. Also wir haben uns eigentlich nichts vorgenommen. Aber Lars, willst du uns mal eine Frage stellen?
Weißt du, warum denn nicht? wenn die Finger doch nicht so dick wären hier mit dieser.
Ich habe gerade versucht, die Kombinator-Taste zu drücken, aber sie ist nicht scharf geschaltet.
Verdammt.
Weil ich überlegt habe, vielleicht sollten wir mal wieder.
Oh! Kombinator.
Mensch, wie überraschend, der Kombinator.
Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass wir hier mit unserem schallenden Lachen die ganze Zeit die Einschlafbemühungen von Hermine oben zunichte machen. Aber beim letzten Mal hat Natascha, glaube ich, gesagt, das wäre alles nicht schlimm gewesen und das geht wohl.
Eine gute Frage. Also das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ist der Klimawandel unbesiegbar?
Alter, hast du die jetzt gerade einfach
die
so aufgeblättert?
Die habe ich wirklich random gerade einfach aufgeblättert.
Für die Hörer, die neu dabei sind, die Kombinator-Fragen würfeln wir. Wie nennt man das, wenn man Karten flippt, was du
auch immer? Flippen.
Mach's doch mal akustisch vor. die würfeln wir hier live in der Sendung von einem Blog, der da halt Kombinator heißt, zusammen. Und es ist ja wunderbar, dass da diese Frage rausgekommen ist. Ich befürchte, ja. Ich befürchte, also selbstverständlich ist er nicht rein normativ unaufhaltsam. Er wäre sogar sehr einfach aufzuhalten, ja, wenn denn quasi das nötige
internationale... Wenn man denn nur wollen würde.
Ja, wenn man denn nur wollen würde. Wenn die nötige internationale Zusammenarbeit da wäre. Aber ich befürchte wirklich, solange niemand eine Weltuntergangsmaschine baut, so wie bei Dr. Seltsam, die halt sagt, ja, also hier ist unser Bunker voll Dreck, voll schmutziger Atombomben und das wird explodieren und die gesamte Welt verstrahlen, wenn der Sensor, der oben auf dem Bunker ist, und nicht sagt, dass ihr in 10 Jahren auf normal null beim CO2-Ausstoß seid, dann explodiert das Ding und ihr könnt nichts dagegen tun. Also sofern nicht jemand so eine Weltuntergangsmaschine konstruiert, wird nichts passieren.
Oh man. Ja, also klar, Klimawandel ist besiegbar. Aber nein, er wird nicht besiegt werden. Das merkt man ja schon an den internationalen Bemühungen, aus irgendwelchen Klimaverträgen wieder auszusteigen. Mhm. Was auch wahnsinnig enttäuschend ist, wenn du irgendwie jahrelang dafür gekämpft hast, irgendwelche Werte durchzusetzen, wo dann Länder sich da zu verpflichten, das durchzuziehen. Und wenn sie merken, ach, geht doch nicht, ach, machen wir doch nicht mehr mit.
Mhm. Ja, und es ist so einfach, da jetzt wieder auf den USA rumzuhacken, aber bei Deutschland
man kann auf allen Ländern rumhacken.
Ja,
denn das sind wirklich, das sind ja keine Mondwerte, die irgendwie absolut unerreichbar wären oder wofür man sich wirklich einen Arm und ein Bein und sein Erstgeborenes für opfern muss, sondern das sind einfach Werte, wo man ein bisschen drauf achten muss.
Nee, tatsächlich stimmt das nicht. Ich habe das nie gedacht, aber ich habe es mir nicht erlaubt, so gut darüber nachzudenken und zu lesen, um da das nötige Wissen für zu haben, mit aller Sicherheit sagen zu können, nein, das wird nicht damit getan sein, ein bisschen hier und da was zu tun. Natascha und ich tun jetzt gerade nicht nur hier und da ein bisschen was, sondern haben im Großen und Ganzen unser Leben im Rahmen der Möglichkeiten, die man so hat, ohne sein Erstgeborenes opfern zu müssen. Obwohl das auch eine Option wäre, gelegentlich zwischendrin, sie kriegt gerade wieder Zähne. im Rahmen dieser Möglichkeiten umgestellt. Und was man damit erreichen kann, ist ungefähr eine Reduktion seines persönlichen CO2-Ausstoßes um 20%. Und wir müssen aber auf 2 Tonnen. Und wir sind im Moment in Deutschland im Schnitt auf 8. Allein, und 2 Tonnen hast du im Moment alleine durch deinen Heizverbrauch. Und weitere 2 Tonnen durch deinen Stromverbrauch. Das ist relativ unangenehm.
Ja.
Und das ist halt nichts, woran du persönlich was ändern kannst. Da müsste dann tatsächlich mal die Politik was tun. Aber die Arbeitsplätze!
Ja.
Denk doch mal einer an die Arbeitsplätze.
Das meine ich ja. Also nicht jetzt, also persönlich, klar.
Das schmeckt ganz gut. Willst du das mal probieren?
Gerne.
Ich reiche Lars gerade mal ein Craftbier rüber, auch wenn wir kein Bierly Recap haben.
Ein Hopfenreiter.
Ja, bevor ich das...
Eine witzige Packung. Eine witzige Flasche.
Das ist eine ganz tolle Verpackung. Aber bevor ich mir das jetzt direkt in den Hals kippe und das dann gleich weg ist, habe ich mir gedacht, willst du das vielleicht mal probieren?
Oh ja.
Ich finde, das schmeckt sehr, sehr gut, insbesondere im Angesicht dieser 9%, die da draufstehen.
Oh, das schmeckt aber nicht nach 9%, du.
Habe ich mir auch gedacht. Das nur als kleiner Einschub. Ja, eigentlich wollte ich über den Klimawandel natürlich auch in der nächsten Sendung sinnieren.
Mhm.
Da,
der Kombinator jetzt aber diese gute Frage gestellt hat.
Ich habe einen komplett absurden Shitload auch an Fakten und an Schlagzeilen und Zitaten. Und ich habe schon so Sachen aus anderen Podcasts vorbereitet, die wir dann reinhören können. Also das wird auch in der nächsten Sendung, selbst wenn wir da jetzt ein bisschen drauf eingehen, nochmal irgendwie ein großer Block werden.
Ja.
Auch hier ein kleiner Teaser. Eine der Schlagzeilen, die mich irgendwie auf Twitter angelächelt hat in den letzten Tagen, ist Meteorologen warnen vor Sandstürmen über Berlin.
Ja. Also der Sahara-Sand, der ist jetzt ja momentan auch wieder hier in Deutschland angekommen. Mhm. Mein Auto sieht aus wie Sau. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch irgendwann so Sandsturm, warum denn nicht?
Ja. Oder auch Permafrost in der Arktis ist um das Jahr 2025 mehr als unwahrscheinlich.
Abgefahren, ne?
Und das ist nicht mehr sehr lange hin.
Nee, das sind noch 6 Jahre.
Mhm.
Wow. Ja, what a time to be alive.
Ja, von daher, also wir müssen irgendwie auf 2 Tonnen runterkommen und das bedeutet, dass wir schon mal überall in Deutschland die Art, wie wir heizen, umstellen müssen auf erneuerbare Energien und die Art und Weise, wie wir Strom versorgen. Und im Großen und Ganzen bedeutet das, dass wenn wir realistisch irgendwie die Ziele von Paris erreichen wollen, dass wir halt darauf ganz an vielen Stellen verzichten müssen, erstmal Strom zu verbrauchen und Heizenergie zu verbrauchen, weil wir nicht so schnell mit dem Ausbau erneuerbarer Energien hinterherkommen werden.
Mhm.
Sowieso heißt es sehr, sehr oft, einfach auf irgendwas zu verzichten, wie Natascha und ich jetzt im Rahmen unseres Ökofaschismus festgestellt haben. Ganz oft muss man sich halt einfach wirklich entscheiden, etwas nicht zu tun.
Mhm.
Man muss sich ganz oft entscheiden, jetzt nicht nochmal loszufahren, weil man jetzt halt beschissene Pommes haben will. Und man muss sich dann auch entscheiden, jetzt nicht Tiefkühlpommes zu kaufen, weil die halt in beschissenem Plastik eingepackt sind und es da leider keine Alternative zu gibt. Und ganz oft muss man sich auch noch entscheiden, jetzt tatsächlich doch das Gut in Plastik verpackt zu kaufen, statt des anderen Gutes, was es zwar lose gibt, aber was leider ein tierisches Produkt ist, weil die CO2-Bilanz des Plastikproduktes leider besser ist.
Mhm.
Und das ist zwar jetzt irgendwie ein bisschen abstrakter, aber wir haben uns dafür entschieden, also wir haben das diskutiert und uns dafür entschieden, im Zweifel ist die CO2-Bilanz wichtiger, als dass noch ein bisschen Plastik im Meer landet. Das ist sehr, sehr ärgerlich, aber es ist so.
Ja, auch keine schöne Wahl, ne? Ja, wir haben uns jetzt ich habe mich jetzt dazu entschlossen, wenn ich jetzt noch abends irgendwie spontan was holen möchte, was ist irgendwie so zum Naschen oder sowas, dann laufe ich da einfach zu Fuß hin.
Oder, ja.
Also das geht bei mir relativ problemlos, das sind so 10 Minuten zu Fuß und das ist eigentlich auch ganz, ganz schön für dich. Aber ein bisschen Musik auf Ohren, nochmal eben loslatschen, angenehm.
Klar.
Und nicht für jeden Scheiß, dass das Auto jetzt grundlos anschmeißen.
Ja.
Das ist bei euch natürlich weniger möglich.
Doch, das ist absolut möglich.
Wo wollt ihr denn hier hinlaufen?
Nein, ich kann nicht irgendwo hinlaufen, aber ich kann hier irgendwo mit dem Fahrrad hinfahren
innerhalb
von 10 Minuten. Und vor allem kann ich mich halt auch dafür entscheiden, und das gehört auch so zu den Erkenntnissen, die man als Ökofaschist so gewinnt, dass man halt im Wesentlichen sein Leben ein kleines bisschen besser planen muss. Denn ich kann mich dafür entscheiden, dann auf dem Weg von der Arbeit zurück mit dem Fahrrad eben noch in einem Laden vorbeizufahren und irgendwie meine Satteltaschen voll zu machen.
Mhm.
Vorzugsweise mit Kartoffeln, aus denen ich dann Pommes schnitze.
Die schmecken aber, finde ich, auch immer eigentlich besser als die gekauften. So, so selbstgemachte Pommes schmecken, ist schon eine geile Nummer.
Mhm. Aber es ist...
Es ist halt Arbeit.
Ja. Es ist und eine kognitive Zeit. Anstrengung. Ja.
Arbeit und Zeit.
Das ist gar nicht Zeit. Ich fahre diesen Weg ja sowieso und dann gehe ich halt nochmal 5 Minuten.
Ja, aber das Pommes machen.
Aber auch das. Also ich möchte jetzt auch hier nicht zu weit ausholen und noch nicht anfangen, mich über andere Leute aufzuregen. Aber das sind wirklich so winzige Einschränkungen im Großen und Ganzen. Man kann die Einschränkungen, die realen Einschränkungen seines Lebens echt krass minimieren, wenn man einfach ein bisschen Verantwortung übernimmt und sein Leben ein bisschen besser plant.
Ja, mit Sicherheit, natürlich.
Dann tut das alles nicht so sehr weh. Lars, willst du uns eine neue Frage stellen?
Eine neue Frage, ja. Unheimlich gerne. Finde ich jetzt die Fragen doch. Ich habe sie doch nicht verloren.
Du hast sie einfach nur unter dem Kombinator versteckt.
Ach, sehr gut. So. Also. In welchem Land bezahlt man prozentual am meisten Steuern von seinem Einkommen?
Also, es liegt jetzt natürlich nahe, irgendein skandinavisches Land zu wählen.
Ja.
Möglicherweise ist es aber auch irgendein obskurer Kleinstaat in Afrika, der von einem wahnsinnigen Diktator regiert wird. Im Zweifel ist es immer das Swasiland, das wissen wir.
Ja, prozentual also am meisten Steuern.
Also meine Antwort könnte das Swasiland sein. Und ich glaube, das ist nicht so unrealistisch.
Aber was wäre denn? Also was wäre denn? Wo verorten wir denn den prozentualen Satz? Sind das 60%? Sind das 50%? Sind das 80%?
Ja, also die Frage ist natürlich auch, das ist wieder so ein Durchschnittsding, oder?
Ja, anders kann es ja nicht sein.
Ja. Der fragt ja nicht irgendwie nach dem Land mit dem höchsten Spitzensteuersatz. Ein Durchschnittssteuersatz auf sein Einkommen von 50% ist halt schon enorm. Ich weiß nicht, wo wir hier in Deutschland sind, aber ich schätze mal weit unter 25%.
Im Durchschnitt?
Mhm.
Ja gut, im Durchschnitt macht das Hinkommen, ne?
Ist es ein skandinavisches Land? Haben die sich die Mühe gemacht, nicht nach diktatorisch regierten Kleinstaaten in Afrika zu schauen?
Wo einem das quasi direkt abgezogen wird, das Geld, wenn du mit deinem Umschlag nach Hause kommst.
Das ist ein guter Hinweis, weil das setzt ja auch funktionierende Steuerbehörden voraus.
Ja. Da ist, glaube ich, sowieso schon mal der große Teil von Afrika raus.
Ja, das auf jeden Fall das Swasiland raus. Ja, okay.
Also ich glaube schon, dass das eines der skandinavischen Länder ist.
Dann ist es vermutlich nicht Norwegen.
Was sagst du denn zum Beispiel?
Norwegen hat ja diesen absurden Shitload an Bodenschätzen und diesen komischen Staatsfonds, in den sie ihre Einnahmen aus Bodenschätzen tun und damit ganz gut fahren.
Mhm.
Also die brauchen keinen Steuersatz von 50% aufs Einkommen.
Was sagen wir denn zu Dänemark? Die haben doch eigentlich nichts zu bieten.
Dänemark?
Die haben doch nichts zu bieten.
Aber die haben ja jetzt auch einen Zaun gebaut.
Die haben einen Zaun gebaut.
Die haben einen Zaun zu Deutschland gebaut. Und
Damit wir die deutschen Flüchtlinge nicht rüberkommen.
Ja, warte. Ja, das ist die Verschwörungstheorie, die die Rechten dazu in den sozialen Netzwerken verbreiten. Dass die äußerst vernünftigen und ja grundsätzlich des Rassismus relativ unverdächtigen Dänen, aber das stimmt nicht, einen Zaun zu Deutschland gebaut hätten, damit die marodierenden Ölaugenhorden aus Deutschland nicht den Weg ins beschauliche Dänemark finden. Tatsächlich haben sie aber einen Zaun gebaut, um Wildschweine, die möglicherweise krank sind, wie heißt, die Schweinegrippe haben,
ja,
damit die nicht nach Dänemark kommen.
Ah, auch nicht schlecht. Scheiße. Ja. Ja, also Dänemark find ich durchaus eine interessante Möglichkeit. Finnland?
Also in meinem Kopf nimmt Finnland den absolut überwiegenden Teil seines Staatshaushaltes durch Steuern auf Alkohol ein. Also Dänemark finde ich nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum Schweden irgendwie bei mir auch gerade gefühlt spontan raus gewesen ist. Norwegen aus den genannten Gründen. Also, aber Dänemark finde ich wirklich gar nicht schlecht.
Also zumindest gefühlt ist Dänemark auch ein verhältnismäßig reiches Land. So in meiner persönlichen Wahrnehmung und das, was man irgendwie an Nachrichten irgendwie aus Dänemark so fetzenweise zugeworfen bekommt, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das ein Land ist, das großartig Probleme mit einer wahnsinnig großen Unterschicht hat, sag ich mal. Mhm. Also einer einkommensschwachen Schicht.
Mhm.
So, aber woran liegt das denn? Was hätten die denn Besonderes? Beziehungsweise was ist denn der Unterschied zum Beispiel zu Finnland?
Der Unterschied zu Finnland, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß, dass Dänemark auf der einen Seite, wenn man so will, der feuchte Traum von Christian Lindner ist, weil es halt sehr, sehr wenig Gesetze gibt, die Arbeit ist sehr flexibel geregelt. Hm? Da herrscht quasi amerikanisches Hire and Fire. Aber du hast halt ein sehr, sehr hohes Lohnniveau, was es halt ermöglicht, da relativ gut persönlich vorzusorgen für den Fall, dass du halt von jetzt auf gleich deinen Job verlierst. Das wiederum spricht eigentlich dafür, auch relativ hohe Steuern auf Einkommen zu nehmen, oder?
Ja.
Das bestärkt deine Dänemark-Idee. Ich weiß nicht, wie das in Finnland ist. Ich weiß über Finnland im Grunde auch gar nichts.
Nee, das habe ich nämlich auch gerade so gedacht. So Finnland, so ein schwarzer
Fleck. Ich weiß noch nicht mal,
Ich
weiß auch noch nicht mal, welches von denen das ist. Wir haben ja des Öfteren festgestellt, dass dieser Podcast an einem relativ eklatanten Mangel an geografischen Kenntnissen leidet.
Das ist lange Dünne, was so ein bisschen diagonal läuft.
Das tun die doch alle drei. Die sind alle drei lang und dünn und irgendwie so komisch.
Schweden ist jetzt nicht lang und dünn.
Dieser Podcast trägt meinen Namen. Ich zeichne dafür verantwortlich, dass er nichts über Geografie weiß. Also du blickst da in leere Augen. Ich weiß ungefähr, wie die Silhouette von Frankreich ist und von Deutschland. Dänemark ist halt so ein komischer Zipfel, aber damit tut man Dänemark ja auch schon unrecht, weil da ja so ein Shitload an Inseln noch dazu gehört. Und Italien kriege ich noch hin. Wobei,
der
ganz,
Stiefel.
Ganz im Ernst, ich würde diesen Stiefel wahrscheinlich, wenn ich ihn zeichnen müsste, spiegelverkehrt zeichnen.
Verdammt.
Und Griechenland. Griechenland ist so ein bisschen wie so ein Tentakelmonster.
Ja, das stimmt. Gut, also eine Alternative zu Dänemark fällt uns jetzt nicht ein.
Wollen wir Dänemark einloggen?
Wir schließen aus, dass es ein asiatisches Land ist.
Tun wir das?
Das frage ich mich nämlich gerade.
Südkorea. Ich höre ja, wie ich nicht müde werde zu betonen und auch als Tipp rauszuhauen, das Talk Radio von Stefan Scholz, wo er ein Buch über die Rentnerrepublik kollaborativ mit der Zuhörerschaft schreibt. Und eines seiner Beispiele dafür, wie sowas denn aussehen wird, wenn man eine Rentnerrepublik ist, ist Südkorea. Denn Südkorea ist quasi das, was wir hatten, so Babyboomer, und ab dann irgendwann haben sie alle keine Kinder mehr gekriegt. Mhm. Nochmal irgendwie auf Level 1,5 skaliert und im Grunde schon durch. Und da leben quasi 60% der Rentner in Armut. Und die arbeitende Bevölkerung, die nicht besonders groß ist im Vergleich zur Rentnerschaft, die arbeitet halt eigentlich nur den ganzen Tag. Also die Regierung hat da vor einigen Jahren irgendwie einen Tag eingeführt, ich glaube, es ist der Mittwoch, an dem die Unternehmen gezwungen sind, die Arbeitnehmerschaft irgendwie um 20 Uhr nach Hause zu schicken, in der Hoffnung, dass die dann irgendwie mal ausgeruht sind und anfangen, Kinder zu machen. Und da diese Rentnerschaft ja auf irgendeine Art und Weise versorgt werden muss, wäre es jetzt nicht ganz unschlüssig zu sagen, dass da die Steuern auf dein Arbeitseinkommen auch relativ hoch sind.
Hm. Durchaus möglich.
Das finde ich sehr gut. Oh, jetzt schwank ich. Oh.
Hattest du das mitbekommen von dem Inhaber des Online-Versandriesens Alibaba, der ja die 6 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag Arbeitswoche propagiert und
das war eine sehr gute Idee hält, ja.
Ja, Wahnsinn, oder? Also das ist ja eine komplett geistesgestörte Welt, irgendwie da so für die Arbeit aufzugehen. Aber was heißt aufzugehen? Du dir
unterzugehen.
Ja. Ich hatte dann auch gelesen, die haben ja normal ist bei denen ja auch eine 40-Stunden-Woche mit 5 Tagen. Mhm. So, und da ist wohl so, dass da auch total viel unter der Hand dann so viel gearbeitet wird. Also was heißt unter der Hand dann auch so abseits der Stempeluhr, dass das einfach dann erwartet wird. Das ist so eine wahnsinnig kranke Welt eigentlich, ne?
Na gut, aber das ist eine ähnlich kranke Welt, wie wir hier ja klassischerweise so in Unternehmensberatung, Investmentbanking halt diesen ganzen Jobs, die nur einen sehr geringen Nutzen für die Gesellschaft haben, aber einen sehr großen persönlichen Income erzeugen.
Da habe ich tatsächlich auch aktuell persönliche Erfahrung.
Lars ist jetzt übrigens Investmentbanker. Also wenn ihr irgendwie ein bisschen Geld überhabt, ihr könnt uns das einfach irgendwie direkt per PayPal rüberschicken. Lars investiert das dann intelligent.
Einer meiner näheren Verwandten ist gerade im Rahmen seines Studiums in einer großen Unternehmensberatungs-
Boston Consulting.
So ähnlich.
McKinsey.
So,
you name it.
Unterwegs. Und das ist auch wirklich der absolute Wahnsinn, was da geknüppelt wird. Also er hat auch erzählt, da ist glaube ich keiner, der irgendwie über 35 ist. Mhm. Die reißen da alle Stunden, bis sie grün und blau werden. So, und dann mit Anfang 30 setzen sie sich eigentlich alle zu irgendwelchen Klienten ab und nehmen dann da irgendwelche Positionen ein. Also riesiger persönlicher Einsatz für, 5, 6, 7 Jahre und dann setzt du dich ab. Also Wahnsinn. Also da hätte ich nie Bock drauf.
Natürlich hat da niemand, der nicht zu einem gewissen Maße geisteskrank ist, Bock drauf. Und zwar egal, wie das Gehalt aussieht, auch wenn das Gehalt möglicherweise oder wahrscheinlich sogar sehr, sehr gut ist. Aber Das ist halt auch so eine komplett kaputte, ich will nicht auf die Arbeitskultur rekurrieren, das ist halt so eine komplett kaputte Welt, weil so eine Unternehmensberatung ja durchaus Impact hat auf Unternehmen und damit auf die Gesellschaft. Und jeder Mediziner und auch ansonsten jeder mit einem einigermaßen vernünftig ausgerichteten Kompass wird dir sagen, dass es nicht besonders sinnvoll ist, mehr als acht Stunden zu arbeiten und dass du danach halt einfach nicht mehr besonders leistungsfähig bist.
Ja.
So, und da gibt es also Unternehmen, die sich anmaßen, Entscheidungen für andere Unternehmen zu treffen, bei denen Leute arbeiten, die eigentlich permanent nicht leistungsfähig sind, weil sie nicht genug schlafen und zu viel arbeiten und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich dumme Entscheidungen treffen. Und am Ende fällt dann sowas dabei heraus wie die Agenda 2010 oder die Finanzkrise. Muss man dann halt gucken.
Ja.
Und das gibt es immer noch. Das gibt es jetzt nach der Krise von 2008 gibt es das halt immer noch. Die wurden nicht einfach alle dicht gemacht. Also
es ist schon eine wahnsinnige, ich will nicht sagen Parallelgesellschaft,
selbstverständlich. Das ist genau die Art von Gesellschaft fernab
von der Arbeitsrealität, wie sowas eigentlich nur sein kann.
Das ist halt auch einfach überhaupt gar nicht sinnvoll. Also wir gucken da jetzt irgendwie drauf, aha, okay, die treffen also ganz wichtige Entscheidungen, die meistens irgendwie lauten Stellenabbau und Umstrukturierung. Aha, und das treffen sie also, nachdem sie schon 12 Stunden gearbeitet haben und 4 Nasen Koks drin haben. Das ist eine super Idee. Also das siehst du doch beim Hauptschulabschluss, dass das keine gute Idee ist.
Das ist bemerkenswert. Tja, aber zurück zu den großen Steuern. Sagen wir jetzt Südkorea oder sagen wir Dänemark?
Aber wir könnten beide was Unterschiedliches sagen, dann kann sich einer freuen und der andere ihn auslachen oder so. Also ich sag dann Südkorea.
Gut, dann bleibe ich einfach mal bei Dänemark.
Also wir haben es offensichtlich beide nicht richtig.
Doch.
Echt?
Ja. Es ist Dänemark.
Ach, du lügst doch. Die haben sich nur nicht mit Südkorea befasst.
Dänemark.
Ich habe keine Brille auf. Da könnte auch einfach ein Strich sein.
Du kannst mir doch alles
zeigen. Das ist einfach nur ein kurzer Strich.
Ja, willst du noch eine Frage hören?
Auf jeden.
Von unserem guten Freund Jesus. Woran starb Jesus eigentlich, als er gekreuzigt wurde? Das ist eine berechtigte
Frage. Ich möchte in Abrede stellen, dass die historische Figur Jesus so wirklich existiert hat.
Ach, jetzt hör doch auf. Spiel doch einfach mal mit. Wenn du gekreuzigt wirst, dann stirbst du ja offensichtlich nicht an Blutverlust.
Das war jetzt gerade meine erste Intuition.
Aber durch die Hände, da läuft ja nicht groß was. Das ist ja keine lebenswichtigen...
Insbesondere, wenn sie ziemlich weit über deinem Kopf hängen.
Ja.
Das ist natürlich absolut richtig.
Aber natürlich an den Füßen die Löcher.
Mhm.
Aber das ist auch nicht groß. Außerdem steckt da ja ein Nagel drin, das verschließt ja auch irgendwo. Vermutlich
an Dehydrierung.
Ja, oder irgendwie Fieber. Und dann schlussendlich dann wieder Dehydrierung.
Ich glaube, Dehydrierung ist meine Antwort. Aber auch einfach nur, weil ich gar keine Lust habe, da weiter drüber nachzudenken, wenn ich ganz ehrlich bin.
Also ich könnte mir vorstellen...
Das ist ja wieder so ein Körperfunktionen-Ding. Und mit Körperfunktionen, da haben wir bisher irgendwie hier nie große Erfolge gefeiert im Podcast.
Also meine Theorie zu dieser Sache. Löcher in den Händen, Infektion, Fieber und dann Dehydrierung und daraufhin Tod.
Oh ne, also Infektion, ich glaube, man stirbt vorher. Bevor, also so eine Infektion
dauert. Nicht die Infektion hat ihn dahin gerafft, aber das Fieber der Infektion ihn dann noch schneller dehydrieren lassen hat. Meine Idee. Soll ich mal gucken, woran der Jesus denn wirklich starb? Willst du
es? Ja, mach doch mal.
Oh. Höchstwahrscheinlich an schwachem Blutdruck und Herzschwäche. Die können einem doch jetzt alles erzählen.
Wirklich. Herzinfarkt.
Jesus. Feinerei. Ich bin enttäuscht.
Lars wirft die Karte, hat gerade wirklich sehr elegant die Karte weggeworfen und gegen sein Glas geschnippt. Ich hoffe, dass das Pling, das leise irgendwie auf den Mikrofonen drauf gewesen ist.
Das wäre schön.
Hast du noch eine?
Ja. So. Wie viel Prozent bessere Leistung bringen Jungen beim Sport, wenn sie zusammen mit Mädels trainieren?
Oh.
Ich würde sagen, da sind locker mal 25% Kraftreserve drin.
Das glaube ich wirklich auch.
Das ist wie beim Unfall, dass das Auto plötzlich doch hochheben können. So ist das.
Mhm. Ich denke in letzter Zeit relativ viel so über die Situation in der Schule und natürlich auch über Jungen und Mädchen nach, einfach weil irgendwann meine Tochter sicherlich auch in die Schule kommen wird, so Gott will, und wir sie nicht gegen den Klimawandel opfern müssen vorher. Und vor kurzem haben wir sie leider nicht runtergeladen, aber gesehen, lief ja auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender hier No More Boys and Girls. Falls du es irgendwie mitbekommen hast.
Nein.
Colleen Ullmann-Fernandes hat sich zur Moderatorin und Produzentin einer Sendung aufgeschwungen, bei der es halt um die Frage ging, inwiefern die Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen, wie sie sich denn so insbesondere im Grundschulalter und so zeigen, angeboren sind oder auf die Sozialisation zurückgehen. Und da ging es halt in einem Teil auch darum, dass die Mädchen natürlich vorher befragt worden sind zu ihren Fußballskills. Und natürlich alle der Überzeugung waren, dass Mädchen viel, viel schlechter Fußball spielen können als Jungs. Und dann natürlich auch im Spiel keinerlei Ambitionen gezeigt haben, weil sie sowieso davon ausgegangen sind, dass die Jungs gewinnen.
Ja.
Und das liegt am Ende des Tages natürlich daran, dass halt die Jungs schon als
schon mit dem Fußball in der Hand geboren
wurden. Ja, genau das nämlich nicht, sondern als Vorschulkinder schon irgendwie mit ihren Federn auf dem Bolzplatz sind und da Fußbälle hin und her kicken und darum natürlich da schon ein Gefühl für haben und vor allem auch ein Gefühl dafür haben, dass man da beim Fußball jetzt gewinnen will.
Mhm.
Während das halt einfach bei den Mädchen nicht der Fall ist. Also irgendwie ein reines Sozialisationsproblem.
Ja, Jungs.
Wie sich halt auch Kraft nicht zwischen Jungs und Mädchen unterscheidet im Alter von 6 bis 10 Jahren.
Ja.
Eher sind die Mädchen stärker, weil die halt einfach größer sind in diesem Alter. Aber bei dem Haudin-Lukas-Experiment, was da gemacht wurde, haben sich die Mädchen natürlich in der Gruppe zusammen mit den Jungs auch nicht getraut, da ordentlich draufzuhauen.
Mhm.
Also,
ja.
Das wirkt sich schon relativ stark aus und ich möchte sagen, das wirkt sich sicherlich auch in der von der Karte gestellten Frage auf eine ähnlich starke Art und Weise aus. Also Jungs werden deutlich bessere Leistungen zeigen, wenn sie mit Mädchen zusammen trainieren. Wobei die Frage...
Die Frage ist, Jungs unter Jungs trainieren, sind sie schlechter und wenn Mädchen dabei sind, wollen sie nochmal ein bisschen angeben und holen dann nochmal die Kraftreserven.
Mhm.
Das ist ja die unterschwellige Frage.
Mhm. Also
Entschuldigung, dass ich unterbreche.
Was hast du gerade wirklich gesagt? Bitte unterbrich mich viel häufiger. Wir müssen Waffengleichheit herstellen.
Ja. Wo du das gerade so erzählt hast, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Jungs wachsen wirklich in einem viel kompetitiveren Umfeld auf als Mädels. Mhm. Ne? Jungs viel öfter irgendwie Wettkämpfe oder bei Jungs geht es öfter ums Gewinnen.
Mhm.
So auch schon in der Jugend. Da habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht. Aber wenn man das mal so...
Wie kann das eigentlich sein, dass du da noch nie drüber nachgedacht hast? Du unterhältst dich irgendwie... gut, also bis vor kurzem hast du dich noch sicherlich irgendwie mal mehrere Stunden pro Monat mit meiner Frau unterhalten. Wie kann es da sein, dass du da noch nie drüber nachgedacht hast?
Tja.
Die hat da doch ein gewisses Sendungsbewusstsein.
Ja. Ja, aber ich habe... Also jetzt speziell... auch schon im jungen Alter. Also über die Pubertät habe ich schon mal nachgedacht, aber jetzt auch im Kindergarten, auch da jetzt mit dem Bolzplatz oder da, ich kann mich auch daran erinnern, wir haben da auch schon mal Armdrücken gemacht oder irgendwelche anderen Spiele, wo es halt ums Gewinnen ging oder Wettkämpfe einfach gemacht, irgendwie wer kann einen höheren Turmklotz bauen oder sowas. Das ist ja nichts, was den Mädchen irgendwie so anerzogen wurde, dass die immer irgendwas besonders hoch oder höher als andere machen müssen. Mhm. Die haben immer mehr miteinander gespielt und die Jungs so ihre Sozialisation normal verlaufen ist, sag ich mal, sind da eher mit groß geworden, irgendwie in einem Konkurrenzkampf immer zu stehen.
Mhm. Ja, und tatsächlich gibt es da ja auch aus skandinavischen Ländern Experimente wäre das falsche Wort dafür, aber das Konzept eines genderneutralen Kindergartens zum Beispiel, weil halt Experimente gezeigt haben, bei denen man Kinder quasi ohne den Erzieherinnen und Erziehern zu sagen, ob es Mädchen oder Jungen sind, halt da einfach in den Kindergarten gesteckt hat und dabei festgestellt hat, dass die Kinder, die halt als Jungen da gelesen werden, und zwar unabhängig davon, ob sie Jungen oder Mädchen sind, mit denen wird mehr getobt. Die werden halt quasi offensiver angegangen als halt die Kinder da, die als Mädchen gelesen werden. Und dann sind die Erzieherinnen und Erzieher völlig verdutzt natürlich danach, wenn man ihnen dann das Video von diesem Experiment zeigt, weil sie selbst nicht davon ausgehen, dass sie das so machen. Das heißt, da muss man irgendwie wirklich Sensibilität für schaffen, weil das so tief in den Leuten und in der Gesellschaft drinsteckt.
Das ist abgefahren. Ich finde, wenn man darüber spricht, klingt das so wahnsinnig hirnrissig, das überhaupt so zu machen und da irgendwie eine Logik für sich drin zu finden, dass das irgendwie richtig ist, das so zu machen, beziehungsweise, dass das schon so tief drin ist, dass man das überhaupt nicht mehr bewusst macht.
Ja, es ist so tief drin, dass man vor allem dann behauptet, das wäre halt Natur gegeben. Weil man da halt einfach nicht drüber nachdenkt. Und es ist halt auch irgendwie kein feministischer Gender-Bullshit, wenn wir uns da jetzt so drüber unterhalten und das ja beide aus einer kritischen Haltung heraus tun. Weil ich tue das jetzt nicht nur, weil ich Hermine nicht irgendwelche Erfahrungsräume verschließen möchte. Die soll halt genauso toben. Und Gott bewahre, das sollte sie auf keinen Fall, weil ich darunter leiden würde. Aber wenn sie den Fußball spielen will, okay. Ne? Dann werde ich ihr das selbstverständlich nicht verbieten. Aber das ist ja auch für Jungs ein Problem. Für mich war das zum Beispiel halt auch immer ein Problem, weil irgendwas bei mir offensichtlich schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das richtig oder falsch gemacht haben oder ob ich halt von Anfang an die nötige Aufsässigkeit gehabt habe, komplett anders zu sein. Aber ich war insbesondere im Sport nie kompetitiv veranlagt.
Nein, ich auch nicht.
Mir war das immer vollkommen egal, welche Mannschaft da irgendwas gewinnt. Ich wollte eigentlich im Wesentlichen meine Ruhe haben. Ne? Also das ist mir komplett abgegangen und das ist natürlich ein Problem, weil du dann natürlich mit den Fußballjungs irgendwie nichts am Hut hast. Das ist total doof.
Ja gut, aber so, ich sag mal, man kann sich als Kind ja auch nicht immer für alles interessieren. Zum Beispiel war es so, ich war halt immer eher ein kreatives Kind und habe halt lieber irgendwie Sachen gemacht, also irgendwie gemalt oder irgendwie Lego gespielt oder sowas und habe dann halt keinen Bock auf Fußball gehabt oder irgendwie Tennis oder irgendwelche anderen Mannschaftssportarten. Das war nie mein Ding, aber da bringt die Sache natürlich dann mit sich, dass man halt dann auch mit denen, die Fußball spielen, eigentlich nichts zu tun hat. Denn worüber sollst du denn mit denen reden? Die haben keine Ahnung von dem, was du machst, und du hast auch keine Ahnung von dem, was die machen. Es gibt halt dann gerade in der Kindheit keine Schnittpunkte, denn worüber redest du denn als Kind unter anderen Kindern? Natürlich über das.
Über die Power Rangers, hallo?
Ja.
Ich glaub, die waren Konsens.
Das stimmt, aber sonst.
Oder Saber Rider.
Freizeit, sag mal, da gibt es ja keine Schnittpunkte, und da so bilden sich dann natürlich auch diese Grüppchen. Kannst nichts machen. Das wird auch immer so bleiben. Also da glaube ich nicht, dass man da ein Mittel gegen hat.
Ja, das muss ja auch nicht. Es geht ja gerade darum, jedem Kind entsprechend seiner Persönlichkeit und seinen Bedürfnissen und Interessen alle Möglichkeiten zu geben und nicht aufgrund des Geschlechts irgendwelche Erfahrungsräume zu verschließen.
Ja.
Wenn ich meiner Tochter nie vorlebe, dass es cool ist, Fußball zu spielen, dann wird sie mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit keinen Bock auf Fußball haben.
Oh, das wirst du aber, glaube ich, schwierig übermitteln können, die Begeisterung für Fußball.
Ja, das ist richtig, aber vielleicht habe ich ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Glück nennen würde, aber vielleicht spielt sie ja in der Kita gerne Fußball, und dann werde ich ihr natürlich nicht sagen, dass Mädchen das nicht machen.
Nein, natürlich nicht.
Naja, aber die Fußballbegeisterung ist ja auf der anderen Seite der Familie hier bei uns. Also ich habe ja eine fußballbegeisterte, das ist übertrieben. Ich habe eine Frau mit einem gewissen Interesse für Fußball, sofern Werder Bremen mitspielt.
Tja.
Ich habe vergessen, was die Frage war.
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Kannst du dich noch an die Ursprungsfrage erinnern?
Okay, versuchen wir es. Hast du sie schon angeguckt?
Ich habe sie angeguckt, ja.
Okay. Ah, wie viel Prozent bessere Leistung zeigen Jungen im Sport, wenn sie mit Mädchen zusammen trainieren?
Ja. Deine Antwort?
Meine Antwort ist 30%.
Meine Antwort ist 20%. Und die Antwort ist circa 15%.
Da waren wir ja beide richtig nah dran. Insbesondere ich, der 100% drüber gelegen ist.
Aber wenn man mal drüber nachdenkt, das ist schon ganz schön viel, ne? Mhm. 15%.
Ja.
Also finde ich jetzt durchaus beachtlich, wenn du 100 Kilo hebst. Mhm. Oder ob du 150 Eben, Kilo.
Welcher Zwölfjährige hebt keine 112 Kilo?
So, wollen wir noch eine Abschiedsfrage machen? Komm,
eine machen wir noch. So.
Eine schöne Frage zum Abschluss.
Tatsache.
Ja. Wie weit von der Kloschüssel entfernt sollte man seine Zahnbürste aufbewahren, um sicher zu sein, dass keine Partikel von der Kloschüssel durch Luftübertragung an die Zahnbürste gelangen?
So. Oh, ey, ich habe mich neulich so aufgeregt, weil ich meine Klamotten einfach einigermaßen unachtsam auf den Boden im Bad geschmissen habe.
Ja.
Insbesondere meine Jogginghose, die ich auf jeden Fall nochmal anziehen wollte. Und dann spült meine Frau einfach und lässt dabei den Klodeckel offen, während meine heißgeliebte Jogginghose da direkt neben liegt. Also direkt daneben würde ich auf jeden Fall schon mal meine Zahnbürste nicht legen. Reicht es nicht einfach, sie in einer ausreichenden Höhe aufzubewahren?
Das ist vermutlich das A und O, würde ich sogar sagen.
Alle Ablageflächen im Badezimmer sind doch deutlich über der Höhe der Kloschüssel. Also ich glaube, es ist im Grunde scheißegal. Ich glaube, du kannst die 5 cm vertikal neben dem Klo aufbewahren, solange sie 40 cm darüber ist. Dann ist meine Antwort 40 cm.
Da kommt natürlich so Luftverwirbelung nach oben. Also ich würde mal, sag ich mal, so eine 1,5 Meter Safe Zone.
1,5 Meter.
Das ist schon viel, ne?
So groß ist unser unser Gäste-BC zum Beispiel.
1,10 Meter Safe Zone. Wenn man ja seine Zahnbürste dann ja auch in einem Schrank hat, da ist sie ja sowieso safe. Einfach sagen, 1,10 Meter.
Also, so Sicherheitsgesellschaft in Betracht ziehend, sollten wir vielleicht jetzt direkt anfangen, dass du Schutzhüllen für Zahnbürsten 3D-druckerst und wir da sofort in die Marketing-Konzeption gehen. Ich glaube, damit werden wir reich.
Nicht nur die Reisehülle für die Zahnbürste, ja. Auch die Schutzhülle für
die
Zahnbürste.
Ja, die Pipi-Schutzhülle.
Ja.
Wenn diese Frage jetzt mit 2 Meter beantwortet wird, dann führen wir das auf jeden Fall auf bei den Fakten, die hinten auf der Verpackung draufstehen.
Wussten
und
Sie,
die in dem Werbespot vorkommen, ja.
Dass Sie die letzten 20 Jahre
auf Ihre Zahnbürste uriniert haben.
Nicht nur uriniert.
Sie würden sich Ihre Zahnbürste doch nicht in den Mund stecken, wenn Sie gerade draufgeschissen hätten. Handeln Sie entsprechend.
Wissen Sie, warum Ihre Zähne so gelb sind? Das ist kein Plug.
Das wird funktionieren, Lars. Das wird funktionieren.
Ja. So. Schauen wir mal, wa?
Ich nehme deine 1,1 Meter Safe Zone.
Oh, mindestens 2 Meter. Niemand ist sicher.
Niemand ist sicher. Und
ich glaube, in den wenigsten Fällen ist die Zahnbürste mehr als 2 Meter von der Toilette entfernt.
Ganz im
Außer Ernst. Man lebt in einem Schloss.
Ganz im Ernst. Wenn wir das, was wir gerade so im Joke durchexerziert haben, als eine vernünftige Social-Media-Kampagne mit einem coolen Video, mit einem witzigen Sprecher durchexerzieren würden und die ein bisschen lustig aussehen.
Und dann ein Kickstarter dazu.
Das würde funktionieren. Also wir würden da auf jeden Fall mit null rausgehen. Wir würden da davon 1000 Stück verkaufen können. Ja.
Der Decoder.
Defender of the Brush.
Ja, warum denn nicht, ne?
Es würde funktionieren.
Also da bin ich auch von überzeugt. Also da kriegst du genug Leute mit.
Aber Du hast das bestimmt auch relativ oft, dass du denkst, wie jetzt hier, das könnte man doch machen, ne? Mhm. Aber ich denke dann ganz oft, also das ist so eine dumme Idee. Es wäre ja witzig und ja, wir würden auch ein bisschen Geld verdienen.
Aber du würdest in die Hölle kommen.
Aber für so eine blöde Idee, jetzt meine Energie zu verschwenden, nur weil man ein bisschen Geld mit verdienen könnte. Mhm. Nee.
Ja, man ist dazu moralisch, ne? Man müsste da abgewichster sein, wenn man jetzt sagt, man will mit solchen Sachen Geld verdienen.
Mhm.
Also das könnte man problemlos.
Ja, wenn man da noch irgendwie, weiß ich nicht, Yoda draufdruckt oder so.
Ja, also irgendeinen Doofen findest du immer.
Also.
Ja, ich wollte gerade sagen, in diesem Sinne irgendeinen Doofen findest du immer. Tschüss an euch beide.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.